Deutschlandfunk, Informationen am Mittag.
Es gibt viel zu besprechen, wenn sich die Staats- und Regierungschefinnen und Chefs zum Gipfel in Brüssel treffen, zur ersten Zusammenkunft seit Beginn des Krieges gegen das Regime im Iran und gegen die Terrororganisation Hisbollah im Libanon. Neben dem amerikanisch-israelischen Waffengang bilden Russlands Krieg gegen die Menschen in der Ukraine, die Energiepreise und die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union weitere Themen. Klaus Remme berichtet.
Wenigstens ein glücklicher Mensch kam heute ins Ratsgebäude nach Brüssel. Der finnische Ministerpräsident Petteri Orpo freute sich über die Auszeichnung der Finnen als glücklichstes Volk weltweit zum 9. Mal in Folge.
I'm happy about this, but I'm not happy about what is the situation in the world.
Darüber bin ich glücklich, weitaus weniger über die aktuelle Weltlage, lenkte Orpo um auf die Gipfelthemen. Der Krieg in der Ukraine, Unsicherheiten über den 90 Milliarden Kredit für Kiew, Krieg im Mittleren Osten, massiv steigende Energiepreise, ohne dass ein Ende absehbar wäre.
We need to understand who benefits the most of this chaos. It's Russia.
Von diesem Chaos profitiert vor allem Russland. Wir müssen hier heute mit einer Stimme sprechen, forderte Orpo. Er weiß, das wird problematisch. Immerhin einer, der in den vergangenen Tagen für Zweifel gesorgt hatte, räumte mit Irritationen auf. Der belgische Premier Bart De Wever hatte sich in einem Interview für eine Normalisierung der Beziehungen zu Russland ausgesprochen und Kritik geerntet. Heute Morgen sagte Bart De Wever:
Wir sollen die Ukraine voll unterstützen und auch den Druck auf Russland erhalten. Die mir zugeschriebene Normalisierung der Relationen zu Russland, das bezieht auf eine Hypothese, wo man ein Friedensabkommen macht, das akzeptabel ist für Europa und Ukraine.
Wenn es nur mit Viktor Orban auch so einfach wäre. Orban verweigert seit langem die Unterstützung für Kiew. Seine Blockade des 90 Milliarden Kredits für die Ukraine wurde heute Morgen von vielen Staats- und Regierungschefs kritisiert. Vor allem, weil Orban dem Kredit im Dezember zugestimmt hatte. Orban sagt, erst muss Kiew russisches Öl für Ungarn freigeben. Der Bundeskanzler sagte in Brüssel:
Alle 27 Mitgliedstaaten haben dem Weg zugestimmt, den wir gemeinsam gehen. Das Prinzip der Arbeit in der Europäischen Union ist das Prinzip der Loyalität und der Verlässlichkeit. Und ich gehe davon aus, dass sich daran alle Mitgliedstaaten in der Europäischen Union auch halten.
Doch die Blockade dauert an. Orban, mitten in einem entscheidenden Wahlkampf, sagte, ohne Öl werde er nicht zustimmen.
I will never support any kind of decision here, which is in favor of Ukraine still. The Hungarians are not able to get the oil which belongs to us.
Und für diejenigen, die hoffen, hier pokert einer, schickte Orban hinterher:
It's existential. What we are speaking about is not politics. It is not a game. This is absolutely existential for the Hungarians.
Hier geht es nicht um politische Spielchen. Für uns ist das existenziell. Eine Lösung vor den ungarischen Wahlen im April zeichnet sich nicht ab. Harte politische Fronten auch zwischen Donald Trump und den Europäern mit Blick auf eine mögliche Unterstützung der Amerikaner. Friedrich Merz heute Morgen bei Ankunft in Brüssel:
Wir können und werden uns erst dann engagieren können, wenn die Waffen schweigen. Und dann können wir viel tun, bis hin auch zu der Öffnung der Seewege und sie freizuhalten. Aber das machen wir nicht im laufenden Kampfhandlungen.
Der eigentlich geplante Gipfelschwerpunkt Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit droht heute in den Hintergrund zu geraten. Immerhin, aufgrund der massiv gestiegenen Energiepreise wird nach Hilfen auf EU-Ebene gerufen. Der österreichische Bundeskanzler Stocker zeigte sich unzufrieden mit den bisherigen Vorschlägen der Kommission.
Mir ist schon bewusst, dass wir mit Förderungen, Unterstützungen, Steuersenkungen national was tun können. Das machen wir. Aber dafür braucht es keine Europäische Union, dafür braucht es keine Kommission. Daher ist mein dringender Appell, hier mehr zu tun und größer zu denken und größer zu lösen und es nicht bei den Nationalstaaten zu belassen.
Um kurzfristig Preiserleichterung zu schaffen, fordern einige Länder, denen der CO2-Preis seit langem ein Dorn im Auge ist, eine schnelle Reform des europäischen Emissionshandels. Reformieren ja, aber keine Umkehr vom grundsätzlichen Kurs der Dekarbonisierung halten andere dagegen.